Quick Draw.
24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Ein Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quick Draw. Diese Folge entsteht mit Unterstützung des ÖGV, österreichischer Gewerbeverein, der ältesten Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich freue mich, Sie in diesen Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 5. Dezember und ich begrüße Sie herzlich bei unserem Podcast Adventkalender. Was passiert, wenn ein Spiel längst entschieden ist, bevor der Anpfiff erfolgt? Wenn nicht mehr Fair Play zählt, sondern Wettquoten, Geld und organisierte Kriminalität? In der heutigen Folge dreht sich alles um die Integrität im Sport, um Spielmanipulation, bedrohte Karrieren, den Einfluss von Sportwetten und die Frage, warum das nicht nur ein Thema für Profis, sondern für unsere Gesellschaft insgesamt ist. ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut spricht mit Severin Moritzer vom gemeinnützigen Verein Play Fair Code darüber, wie Prävention funktioniert, warum sie oft unsichtbar bleibt und wieso konsequente Aufklärung mehr bewirkt als jede Strafe. Freuen Sie sich auf ein Gespräch über Fairness, Verantwortung und Angriffspressing in der Prävention. Viel Vergnügen beim Zuhören. Vor dem Interview hören Sie noch eine kurze Information des österreichischen Gewerbevereins.
Eine Information des österreichischen Gewerbevereins.
Der ÖGV ist ein Verein und braucht dafür Mitglieder. Was bietet der österreichische Gewerbeverein eigentlich für seine Mitglieder? Welche Leistungen erbringt der Verein? Was können Mitglieder erwarten? Das erklärt uns jetzt ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut. Lieber Stefan, was sollten Mitglieder oder jene, die es vielleicht gerne werden wollen, über den ÖGV unbedingt wissen?
Der ÖGV versteht sich als Plattform, also jetzt nicht als technische digitale Plattform, das sind wir ein bisschen, aber wir sind für eine Plattform, die es wirklich gibt, die man angreifen kann, die man besuchen kann, wo man Menschen findet, die alle Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die Verantwortung tragen, die mutig ein Projekt vorantreiben und die Herausforderungen haben, die andere eben auch haben. Und hier diese Vernetzung, den Austausch, das Voneinander lernen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir bieten jede Menge Veranstaltungen, kleine, große, kleine im Sinne von Kamingespräch, kleiner Vortrag, große, wir laden Politiker ein, dass sie ihre Vision mit uns diskutieren. Das Wesen des Vereins ist natürlich, dass es aktive Mitglieder sind, wer daneben sitzt und wartet, dass was auf ihn zukommt, der wird länger warten. Und diese Mitglieder haben alle Expertise, die sie zum Wohl aller einbringen können. Also, dass man voneinander lernt. Vielleicht gebe ich ein Beispiel. Du möchtest ein Werbemittel drucken. Du druckst normalerweise nie, weil du eine ganz andere Profession hast. Ein Drucker, der das jeden Tag macht, erklärt mal, worauf es wirklich ankommt. Was muss ich anschauen? Wie ist das mit dem Papier? Wie ist das mit den Farben? Wie funktioniert das miteinander? Wie ist das mit Umwelt? Worauf muss ich achten? Und was ist daher ein gut geplanter Druckvorgang? Wo fängt der an und wo hört er auf? Dass man auch diese Expertisen austauschen kann.
Herzlich willkommen zu einer nächsten Folge unseres Advent-Podcasts 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Heute mit Severin Moritzer. Herzlich willkommen, Severin.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir sind per Du, wir kennen uns sehr lange. Ich habe deine Karriere mitverfolgen dürfen. Du hast einen akademischen Hintergrund, hast Jus studiert, hast einen Werbegang klassisch in einer Anwaltskanzlei begonnen, hast dann über 10 Jahre Erfahrung mit Film und Fernsehen und schließlich hat es dich dann in den Verein, ich glaube es ist ein Verein, Play Fair Code verschlagen. Da bist du jetzt auch schon weit über 10 Jahre aktiv. Lieber Severin, in 3 Sätzen, was muss man noch ergänzen, um dich besser, um zu wissen, wer du bist? Und dann leiten wir schon über, was ist Play Fair Code?
um mich selber kennenzulernen, glaube ich, braucht man nichts ergänzen. Alles gut gesagt worden. Außerdem geht es weniger um mich selber als um die Sache oder die Sachen, die mein Leben bisher bewegt haben. Einerseits Film und Fernsehen, ja. Und andererseits jetzt die Welt des Sports. Und dort, du hast das im Vorgespräch sehr gut eingegeigt, will ich sagen, mit im weiteren Sinne auch ein wirtschaftliches Thema, also unlauterer Wettbewerb. Ich glaube, von dem können wir sehr gut starten.
Das ist gut. Also du bist sehr engagiert im Aufmerksammachen, Aufmerksamkeit erzeugen für faire Bedingungen am Spielfeld, wenn ich das richtig habe. Hauptsächlich beim Fußball, so zumindest hat es so angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber erzähl mal, was ist eure Aufgabe oder was habt ihr euch für Ziele gesetzt und wie ist das entstanden? Das ist auch interessant. Wie ist das überhaupt entstanden?
Das Entstehen ist eine interessante Geschichte, weil wir im Wesentlichen, man kann das auch unter www.playfaircode.at ein bisschen nachlesen, so ein klassisches Startup im NGO-Bereich sind. Also ich habe tatsächlich vor, jetzt sind es bald 15 Jahre her, mit einem MacBook begonnen, eine Satzung für einen Verein zu schreiben. Das ist unsere Rechtsform. Wir sind also dementsprechend gemeinnützig unterwegs und nicht kommerziell. Unsere Kennzahlen sind daher auch nicht Umsatz, Rendite oder ähnliche kommerzielle Kennzahlen, sondern andere können wir nachher gerne noch besprechen. Aber wir haben von null weg begonnen, uns mit dem Thema Prävention von Wettbewerbsmanipulation zu beschäftigen. Und da ist der Schnitt jetzt Richtung unlauterem Wettbewerb. Bei uns ist der unlautere Wettbewerb der am Sportplatz stattfindet. Also wenn jemand einen Wettbewerb, ein Sportereignis in irgendeiner Form manipuliert, sei es aus zwei Überlegungen. Einerseits, um sich strategisch, also sportstrategisch, einen Vorteil zu verschaffen. Oder aber auch und viel häufiger, da ist die Schnittstelle zur organisierten Kriminalität, jetzt wird spannend, wenn es um dahinterliegende Wetten und manipulierte Sportwettbewerbe geht, damit man sozusagen das Vehikel der Wette, der Sportwette dazu missbraucht, sich einen, jetzt bin ich in deiner Tonalität, unlauteren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Es gab ja, also selbst als Sportlaie weiß man, dass es immer wieder große Wetten gibt über Fußballergebnisse da und dort. Ich verstehe das, also wir erinnern uns alle an, wann war das, Gijón 1980, keine Ahnung wann das war, 86, 82, wo Deutschland und wir uns sehr, wie soll ich sagen, sehr freundlich über den Platz geschleppt haben, 90 Minuten, damit wir beide aussteigen. Wo fängt das an und wo hört das auf? Ihr habt euch ja zur Aufnahme genommen, das Bewusstsein dafür zu schaffen. Ihr seid jetzt nicht die Polizei, die Kobra, wer auch immer da reinschlägt, um das aufzudecken. Aber wo fängt es an, wo hört es auf?
Gute Frage, vielleicht zwei Dinge einfach noch zur Einordnung. Nummer eins, worüber wir jetzt sprechen, ist die Überschrift, die große Überschrift lautet Integrität im Sport. Und unter der gibt es diverse Subunterschriften. Gibt es eine, die heißt Doping, das kennen wir. Das sind Menschen, die sich sozusagen eine Substanz zuführen oder ihrem Körper zuführen, damit sie ihre Leistung verbessern. Bei uns ist es das Thema Wettbewerbsmanipulation. Da passiert in Wahrheit genau das Gegenteil, dass jemand eine schlechtere sportliche Leistung bringt, um ein vorab ausgemachtes Resultat, im meisten Fall natürlich eine Niederlage zu erzielen. Und dann haben wir noch zwei andere oder drei andere Felder. Die eine nennt sich Fangewalt. Das sehen und hören wir leider immer wieder, auch in Fußballstadien. Dann gibt es das Thema Rassismus, klar, ein Dauerbrenner im Sport. Und dann gibt es auch noch so diesen ganzen Komplex, den wir unter Safe Sport, also Gewalt an oder bei Sportlern, sexualisierte Gewalt, Safe Sport ist der fünfte Bereich. Das sind so die Überschriften, wenn wir über Integrität im Sport sprechen. Und unser Thema Wettbewerbsmanipulation, da geht es eben tatsächlich darum, dass man entsprechende Ergebnisse herbeiführt, um sich entweder einen sportlichen oder einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen. Das war die Anmerkung 1. Die Anmerkung 2 ist Prävention oder Bewusstseinsbildung, hast du gesagt, vollkommen richtig. Wir sind, also ich bin oder mein Team und ich, wir sind keine Polizisten. Wir sind auf der Präventionsseite, also in der Bewusstseinsbildung. Und wenn das, was wir tun, nicht funktioniert, dann sind die Kollegen von der Intervention da, ein Euphemismus für die Kollegen von der Polizei, bei uns sind es tatsächlich die Kollegen vom Bundeskriminalamt. mit denen wir seit vielen, vielen Jahren eine sehr enge Kooperation pflegen und uns selber auch als Schnittstelle dorthin verstehen.
Auf eurer Website steht ein Zitat von dir, da sagst du, wir sehen, dass Spielmanipulation nicht nur ein sportliches, sondern auch ein gesellschaftliches Problem ist. Wie verstehst du das? Also wirkt das in die eine, wirkt das in die andere Richtung?
Da muss ich sagen, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? da hast du mich jetzt erwischt. Wird sicherlich richtig recherchiert sein. Es ist deswegen ein gesellschaftliches Problem, weil der Sport natürlich immer, ohne jetzt ins Phrasenschwein einzahlen zu wollen, aber der Sport ist ein Spiegel der Gesellschaft, genauso wie das die Kultur oder die Wirtschaft ist. Und wenn im Sport manipuliert wird, dann sind das sozusagen die denkbar schlechtesten Zeichen für die restliche Gesellschaft, weil der Sport ja in aller, vor allem in der Höchstleistungsausformung, immer auch ein Vorbild ist für junge Nachahmer, die dann selber dorthin in den Leistungssport kommen wollen. Aber es muss nicht immer Leistungssport sein, sondern es sind die Grundvoraussetzungen von Sport. Begriffe wie Ethik, Fairness, Teamgeist und all diese Dinge gelten eins zu eins auch, Gott sei Lob und Dank, im Amateursport. Darüber reden wir auch viel zu selten. Wenn wir über diese ganzen großen Themen Doping und Rassismus und Spielmanipulation reden, sui generis, das, was im Sport passiert, soll fair sein und soll transparent sein. Deswegen sicherlich ein Spiegel der Gesellschaft.
Wie agiert ihr? Ich habe einen Sportclub, rufe ich dich an. Ich bin ein Lehrer in einer Schule, rufe ich dich an. Ich habe einen Grund, dafür Aufmerksamkeit zu machen. Oder agiert ihr auch proaktiv?
Also wir agieren.
Und vor allem, was genau bietet ihr an? Also was erlebt man da?
Also wir agieren ausschließlich proaktiv in der Prävention. Wenn es um Information geht, die an uns hereingetragen wird, dann sind wir natürlich notwendigerweise reaktiv. Aber im Grunde genommen sind bei uns so die 11 bis 12 wichtigsten Sportfachverbände Österreichs abgebildet. Wichtig vor dem Hintergrund, dass diese Sportarten auch a. bewettbar und b. in der insgesamten Wertigkeit eine entsprechende Stellenordnung haben.
Also Fußball, Handball.
Exakt. Es beginnt bei Fußball, bei den beiden Fußballverbänden, muss man in Österreich sagen. Einerseits haben wir den Österreichischen Fußballbund und andererseits auch die Österreichische Fußballbundesliga, die im Übrigen neben dem Sportministerium auch Gründungsmitglied bei uns sind, weil dort die Wertigkeit sehr hoch angesetzt ist. Mittlerweile sind über Tennis und Tischtennis, Handball, Volleyball, Eishockey, Ski etc. 9 Sportarten bei uns unter dem Dach, die eben eine gewisse Wertigkeit am Wettmarkt spielen und dementsprechend auch bei uns. Und dort ist es so, dass wir von der Prävention und der Bewusstseinsbildung immer gleichzeitig in den Profibereich gehen, also in die Mannschaften der österreichischen Fußballbundesliga oder Eishockey, wie sie alle heißen, und gleichzeitig aber auch immer beim Nachwuchs ansetzen, sei es über Akademiesysteme oder andere Sportnachwuchsformate, weil das genau gleich wichtig ist. Also ein Fehler in unserem Thema bei Wettbewerbsmanipulation in jungen Jahren kann eine Karriere fast schneller beenden als eine schwere Verletzung. Und dann haben wir hinten hinaus auch die älteren Athleten. Also um es auf den Punkt zu bringen, wenn du in den 9 Sportarten, wo wir unterwegs sind, einen 25-, 26-jährigen Athletin ansprichst, dann wird die oder der bisher wahrscheinlich 6 bis 8 Mal mit uns bereits Berührung gehabt haben. Was mich zu dem Bild führt, also die Metapher ist der Tropfen, steht der Tropfen hüllt den Stein. Die Redundanz von Prävention, glauben wir, sind wir überzeugt und dafür rennen wir, ist der Erfolg. Wobei ich natürlich nicht sagen kann, dass wir durch die Prävention Manipulationsfälle verhindert haben, aber wir haben eine ganz gute Einschätzung, was passiert und vor allem, was auch nicht passiert, weil wir sehr viele Menschen treffen übers Jahr.
Ich bin mir ziemlich sicher, du kriegst dann Reaktionen wie, ja, das ist wichtig und das muss man unbedingt machen. Fühlt ihr euch, Klammer zunehmend, Klammer zu, ernst genommen oder ist das so ein Kavaliersdelikt-Geschichte immer noch?
Schon lange, Gott sei Dank, nicht mehr. Als wir begonnen haben vor über 14 Jahren, wir beginnen unser 15. Jahr, als wir vor 14 Jahren begonnen haben, war das ein Kavaliersdelikt oder wurde so rezipiert als Kavaliersdelikt. Selbst mein damaliger ehrenamtlicher Präsident der Günter Kaltenbrunner älteren Semestern, wie uns noch ein Begriff aus Film und Fernsehen, also ein ehemaliger berühmter Fußballspieler und Trainer vom SK Rapid auch. Für die war das damals in der Generation tatsächlich ein Kavaliersdelikt. Das hat sich geändert, spätestens mit dem Jahr 2013, wo wir in Österreich in der Fußball-Bundesliga, ist immer wichtig, die einordnen. Wir reden von der höchsten Leistungsstufe in Österreich, also von 100%igen Profigeschäft, wo wir dort einen massiven Spielmanipulationsskandal gehabt haben. Und seitdem ist das kein Kavaliersdelikt mehr. Und das ist gut, aber es bedarf permanenter Schärfung der Sinne, der Herzen und der Köpfe, der Athletinnen, der Schiedsrichter, der Trainer etc.
Und was bietet ihr konkret an? Ich meine, ich stelle mir jetzt Workshops vor, beforscht ihr das Thema auch, aber sag mal kurz, was ist so eure Dienstleistungspalette, wenn ich das so nennen darf?
Bei Dienstleistungspalette muss man ein bisschen aufpassen, weil wir ja sozusagen im Vereinsrecht sind und dort sind wir im Bereich der Unentgeltlichkeit. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst und das trifft ja auch ganz genau den Punkt. Im Wesentlichen die Kerntätigkeit und unser absolutes Heimspiel sind Schulungen, Workshops, Seminare und Ähnliches. Und dort noch einmal bei den Sportfachverbänden oder Sportarten, bei denen wir sind, immer gleichzeitig im Profibereich, übrigens völlig unterschiedslos, ob Männer oder Frauen. Und im Nachwuchs. Das ist bei 9 Sportarten und 4 Menschlein, die wir das hauptberuflich machen, durchaus viel. Mhm. Das kulminiert dann so in 150 bis 160 Schulungsterminen pro Jahr mit in etwa 3.500 bis 4.000 Menschen, die wir treffen. Das sind viele Termine. Wenn man das hochrechnet auf die Arbeitstage in einem Jahr, sind das so im Schnitt alle 1,5 Tage irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs. Das ist das, was wir in Österreich tun. Schulung Nummer 2 ist, dass wir eben diese Schnittstelle zum Bundeskriminalamt sind. Wenn Dinge passieren, dass wir dann sozusagen, wenn Information an uns herangetragen wird, dass wir auch als Schnittstelle definiert sind. Und dann ein sehr großes Feld, das natürlich auch bei uns angesiedelt ist, ist sozusagen die internationale Vernetzung. Also sowas wie uns ist ein Privileg und fast ein Luxus, dass wir so haben, weil eben Sportministerium und die Verbände das zumindest wichtig genug gefunden haben, um uns auch ein wenig Steuergeld dafür in die Hand zu geben. Nicht ausschließlich, wir finanzieren uns auch sehr stark auf den Eigenanteil. Also da ist auch ein bisschen das unternehmerische Denken bei uns drinnen, weil wir einfach auch aus der Privatwirtschaft über Mitgliedsbeiträge uns finanzieren. Aber das gibt uns die Freiheit, dann auch international aufzutreten und dass wir da als relativ sehr kleines Land auch mit dem IOC und der UEFA und der FIFA und dem beispielsweise in Wien auch angesiedelten UNODC, also von den Vereinten Nationen, sehr starke und langjährige Kooperationen haben, ist der Tatsache geschuldet, dass wir das, was wir tun, nämlich die Prävention, schon, dass wir da relativ sehr weit vorne dabei sind, dass auch größere Einheiten auf uns schauen und sich gerne zeigen und erklären lassen, wie wir das tun. Weil Prävention ist so ganz generell auch über unser Feld hinaus eines, das alle gern machen wollen, aber hingreifen und es dann tatsächlich tun, ist was anderes. Das ist wirklich harte, beharrliche Arbeit.
Weil du gesagt hast, international, ich meine, man versucht das ja überall, möglichst Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen. Gerade bei Rassismus kennen wir, glaube ich, kaum noch ein Fußballturnier, das nicht mindestens 10-mal vor und nach einem Spiel hier zumindest symbolisch agiert oder Worte darauf verwendet. Empfindet ihr euch als Best Practice international oder schaut ihr auch auf, wo würdet ihr abschauen?
Also wir empfinden uns absolut als Best Practice und das heißt nicht, dass wir die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben oder das Radl neu erfunden haben, aber das Zusammensetzen von gewissen Komponenten ist eines, was wir uns selber auf die Fahnen heften. Dazu also es trägt absolut dazu bei, dass ich persönlich einen Hintergrund in Film und Fernsehen habe, weil da geht es im Wesentlichen immer darum, dass man eine Geschichte erzählt. Und wir müssen auch, wenn wir bei Athleten oder bei Trainern oder bei Schiedsrichtern oder bis hin zu Medienunternehmen oder Verbänden, ob national oder international, bei unseren, also neudeutsch sagen wir Stakeholder, aber wir wissen, also Anspruchsgruppen bei allen in unserem Netzwerk, müssen wir eine Geschichte vermitteln, die einen Anfang und ein Ende hat. Und da hilft dann so ein bisschen, die Idee der Dramaturgie hilft enorm, Mein ehemaliger Präsident, der Günter Kaltenbrunner, hat gesagt, also bei Fußballspielern brauchst du nicht einmal anfangen zu glauben, dass du länger als eine Viertelstunde Zeit mit ihnen verbringen wirst können. Ich habe sportlich genommen, habe gesagt, wir wollen so zwischen 45 Minuten und einer Stunde das machen. Er hat gesagt, keine Chance. Und da haben wir ihn sozusagen, I proved him wrong.
Okay.
Also das wollte ich natürlich wissen. Und das funktioniert auch, weil wir kommen ja nicht über die Schiene. Ich bin kein ehemaliger Spitzensportler, Profiathlet, all das bin ich nicht. Deswegen lassen wir Videos, Fallbeispiele, Athleten sprechen und bringen sozusagen die sachliche Ebene. Ich bin Jurist, von meiner Ausbildung haben wir, ich glaube, du hast es am Anfang gesagt, also wir kommen da mit der Sachinformation. Und da immer wieder was Neues zu finden, ist natürlich auch eine unglaubliche Herausforderung, auch kreativ, spannend. Und da sind wir wirklich recht weit vorne dabei. Also es kommt nicht von ungefähr, jetzt nur um ein Beispiel zu nennen. Wir haben eine kleine, überschaubare, kommerzielle Schiene auch, wo wir jetzt seit letztem Jahr den Deutschen Volleyballverband beraten. Das ist, Volleyball ist in Österreich auch ein ernstzunehmender Leistungs- und Profisport, aber in Deutschland de facto mal 10. Also das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr großer Verband, der sich uns angelacht hat als Beratungsunternehmen für das Thema Integrität und Spielmanipulation. Also das macht schon sehr spannend.
Ja, das zeigt, dass er offensichtlich am richtigen Strang zieht. Apropos Strang ziehen, jüngere Athletinnen begleitet sie ja quasi schon aus der Vorprofi-Zeit, die älteren, die ein bisschen später. Gibt es sowas wie Aha-Erlebnisse? Gibt es so eine quasi Ahnungslosigkeit dem Problem gegenüber und dann kommt so richtig, ach, so ist das und da muss ich drauf aufpassen? Thema Karrierekiller, wird das geglaubt? Ich meine, ich erlebe ja bei den eigenen, jetzt anekdotisch eigenen Kindern, dass sie den Älteren nicht unbedingt alles glauben. Aber und dann ein bisschen Erfahrung sammeln müssen. Das wäre in deinem Fall schwierig, weil das probiert man wahrscheinlich nicht zweimal aus.
Also es gibt unterschiedliche Erlebnisse. Das eine ist ein Erlebnis, das Richtung Ohnmacht gehend grenzt. Das ist, wenn man olfaktorisch schon einmal in einer Eishockeykabine bei 25 erwachsenen Eishockeyspielern ist, dann weiß man sozusagen, was Geruchsintensität bedeutet. Also da ist der Vortragende dann schon gefordert, nicht in Ohnmacht zu fallen, aber das ist die Schnurre oder die Anekdote. Das andere ist, das Glück ist, dass ich oder wir als Vortragende dort haben, das ist ja mein ganzes Team, dass wir sind ja in keinster Weise Eltern oder Erziehungsberechtigte, sondern wir kommen einfach mit Sachinformation, erklären das Phänomen, das Problem, die Gefahren und dann vor allem die Implikation auf eine Karriere. Und da gibt es halt einfach zwei sehr dramatische Einschnitte. Das eine ist, wenn wir bei Spielmanipulation dabei sind oder Wettbetrug, wie der Terminus technicus ist, dann hat das schon das Wort Betrug drinnen und das ist strafrechtlich. Also da geht man dann im Regelfall dafür ins Gefängnis. Das ist die eine Tangente und die andere ist die disziplinarrechtliche, also der Sport. Jeder, der Sport betreibt auf Vereinsebene, egal wo auf der Welt, der unterwirft sich der Autonomie des Sports, also dem sich selbst gegebenen Regelwerk. Und in dem steht drinnen, wenn ich dieses oder jenes mache, dann werde ich bestraft. So auch eben für Spielmanipulation. Und das verstehen sie relativ gut, weil wenn es dann um ihre Karriere geht oder im Profibereich auch darum geht, dass wenn sie gesperrt und oder im Gefängnis sitzen, sie kein Geld mehr verdienen, weil sie natürlich keinen Dienst- oder Arbeitsvertrag mehr haben, weil sie von dem Verein, nennen wir es jetzt untechnisch, gefeuert wurden, dann versteht man die Problematik relativ schnell.
Ich entnehme deinen Worten, eure Arbeit wirkt, die Wahrnehmung ist gut. Ich habe keine Ahnung, wie viele Problemfälle es tatsächlich gibt. Du hast vorher kurz erwähnt, es gab vor Jahren mal im Fußball einen größeren Skandal. Wie ist die Lage wirklich? Ist das quasi einmal in der Woche poppt irgendwo was auf oder wie kann man das einordnen?
Gott sei Dank ist das nicht so, dass es einmal in der Woche auffloppt. Nochmal, ich habe es... Ich kann die Kennzahl nicht bringen.
Nein, es geht nur im Prinzip so ungefähr.
Ich verstehe, was du meinst. Aber ich kann die Kennzahl nicht bringen, dass dadurch, dass wir diese oder jene Schulungen machen, Dinge nicht passiert sind. Was ich bringen kann, ist eine Kennzahl, wie viele Schulungen wir gemacht haben und wie viele Menschen wir wie oft in welchen Sportarten getroffen haben. Es hat den einen großen Skandal gegeben, 13. haben wir eine sehr große Geschichte gehabt, 21 bis 23 wiederum im Fußball, in der dritten Leistungsstufe Regionalliga heißt das bei uns. Und dann haben wir auch im österreichischen Profibasketball einen riesigen Fall gehabt. Die alle sind durch die Kanäle Straf- und Disziplinarrecht fertig gemacht worden. Also die sind erledigt, die Strafen ausgesprochen und etc. Was wir selber tun ist, wir haben eine externe Ombudsstelle. Wir haben aber auch eine interne Meldestelle. Je besser und je länger wir die Athletinnen kennen, desto mehr Information kommt einfach auch zu uns. Also Stichwort diese Niederschwelligkeit. Wenn mich die oder uns die Menschen aus den Trainings kennen, dann rufen die auch an, wenn was ist. Und das passiert dann schon. Wir evaluieren so auf Halbjahresbasis. So im Halbjahr haben wir dann schon so zwischen 10 und 15 Mal die Situation, dass sich jemand bei uns meldet. Ganz selten jemand, der von der Schiedsrichterleistung des Wochenendes in dem oder jenem Spiel nicht begeistert war, also rein sozusagen eine Befindlichkeit äußert, bis hin schon zu dann ganz klaren Sachen, wo uns jemand sagt, dass er über Instagram oder andere soziale Medien angesprochen wurde, ob er nicht etwas manipulieren könnte. Also das ist eine große Bandbreite, die aber dann auch ständig von uns betreut werden muss.
Verstehe. Spannend. Das heißt, wo entwickelt sich's hin? Oder und auch, wo würdest du wünschen, dass sich's hin entwickelt, auch mit Blick gesellschaftlicher Zugang? Nicht? Was können wir, die wir jetzt keine Profisportler sind, mit beitragen?
Also es ist natürlich eine Thematik, die sich im Leistungssport abspielt und weniger im Amateursport. Wobei, wenn man weiß, dass die Bewettbarkeit bis in niedere Klassen und auch niedere Altersstufen gewährleistet ist, sind auch dort gewisse Gefahren vorbei, wenn auch nicht entsprechendes Wettvolumen auf den Märkten. Aber darauf würde ich jetzt sozusagen im Detail nicht weiter eingehen. Ich habe gestern einen LinkedIn-Post gemacht oder in den letzten Tagen, der heißt Prävention ist unser Angriffspressing. Also es gibt diesen Terminus technicus im Fußball, Angriffspressing, und das ist sozusagen ein sehr aggressives Verteidigen oder ein hohes Verteidigen, sagt man. Und das, glaube ich, ist auch die Zukunft, dass wir das Verständnis haben müssen, dass diese Thematik da ist. Dass sie da bleibt, sondern die wird mehr. Und zwar deutlich mehr, weil einfach die Verlockungen, insbesondere derer, die dahinter stehen, und das ist nun einmal die organisierte Kriminalität, ganz einfach ist. Die denken wieder, wie der Homo economicus, das heißt, mit relativ wenig Einsatz kann ich dort relativ viel ohne großes Risiko verdienen oder lukrieren, auch auf der Metaebene der Geldwäsche, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Aber deswegen wird diese Arbeit der Prävention bleiben, intensiver und wichtiger werden. Die Staatssekretärin, also unsere neue Sportstaatssekretärin, hat es auch erst vor ein paar Tagen gesagt, dass die Prävention ausgebaut gehört. Das teile ich. Das heißt, dass die Arbeit, die wir alle miteinander tun, egal ob es jetzt normal im Bereich Anti-Doping oder SafeSport oder bei uns ist, eine ist, die gesellschaftlich mehr Gewicht bekommen wird. Ob das umgekehrt ein positiver oder negativer Spiegel auf die Gesellschaft per se ist, das würde ich mich jetzt hier nicht trauen, dazu etwas zu sagen.
Mehr zu machen ist nie falsch. Nachdem wir ein Advent-Podcast sind, darfst du dir einen Wunsch wünschen sozusagen. Wir hoffen, er wird in Erfüllung gehen. Was würdest du dir wünschen?
Ich habe das Glück oder die Freude, dass ich Anfang Dezember nochmal zu Gast bin beim Europarat in Straßburg. Und das ist die Adventszeit in Straßburg mit Weihnachtsmärkten. Und nachdem ich auch in Wien kein großer Fan von Weihnachtsmärkten bin, sondern eher der rundherum geht, wünsche ich mir, dass ich nicht in die Verlegenheit komme, in Straßburg einen Glühwein trinken zu müssen, weil sich für mich das Konzept noch nicht erschlossen hat, dass man ein sehr gutes Produkt Rotwein warm macht, damit es dann was Neues ist. Also es ist Scherz. Ich freue mich natürlich sehr auf diesen vorweihnachtlichen Ausflug.
Da werde ich aufdoppeln und dir den kalten Glühwein bereitstellen. Lieber Severin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen in deine Welt des Sportes und der Schwindelprävention, wenn ich das jetzt ganz salopp formulieren darf, hereingeholt hast. Ein Gebiet, das doch große Konsequenzen nach sich trägt. Herzlichen Dank und liebe Hörerin, ich freue mich, Sie morgen auch wieder dabei zu haben, wenn wir ein neues Thema anschneiden. Dankeschön. Heading for the city lights. And
1975, we shared each other, and it was